Wer in den alternativen Medien unterwegs ist, wird darin gefunden haben, dass so manche Menschen verzweifelt mit unserem Rechtssystem kämpfen. Eine Frau aus Erfurt, glaube ich, 500 Verfahren schon hinter sich und immer noch kein Recht bekommen. Gleichheit im Rechtswesen soll uns heute beschäftigen, in einer weiteren Folge mit Hans Bonnwall über die Dreigliederung des sozialen Organismus und unsere Mission in Richtung wo, also wie sollen wir, wie werden wir leben, wenn wir uns mit der Idee des Menschseins, wie sie von Urbeginn an so die Anthroposophie besteht, identifizieren bzw. in sie einwilligen. Es wird eine völlig andere Gesellschaft. Und ich bin jetzt gespannt, was diese Gleichheit im Rechtswesen hervorbringen wird. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Hans, Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, Fraternité, Egalité und
ja, das muss man dann
Liberté waren die Schlachtrufe in der Französischen Revolution. Dann gab es aber auch einen George Orwell, der die Pigs, die Schweine, die waren dann gleicher als die anderen. More equal. Ja. Wie kann man sich tatsächlich Gleichheit im Rechtswesen vorstellen, angesichts einer Welt im Moment, wo tatsächlich sich die einen Haufen Staranwälte mieten können, um ihr Recht zu bekommen und andere diese Möglichkeit nicht haben. Und jetzt noch eins obendrauf gesetzt, wenn man dann die Gerichtsgebäude um der letzten Jahrhundertwende anschaut, findet man dort ziemlich eindeutige Symbole, auch hier am Leipzig im Bundesverwaltungsgericht oder am Amtsgericht, eindeutige Symbole, die darauf hinweisen, dass die Gerichtsbarkeit nicht frei ist.
Ja, man kann das ja sehen, wie man will. Die Freimaurerei ist ja nicht per se etwas Ungutes. Da liegen ja spirituelle Erkenntnisse zugrunde, die man tradiert hat, die natürlich jetzt in neuer Form aufgegriffen werden müssen, so wie es durch die Anthroposophie geschieht. Und das ist das Problem der britischen Logen. Die Briten sind ja die Meister im Tradieren. Sie sind aber nicht die Meister im Ideen haben. Insofern haben sie die ägyptischen und auch sogar die persischen Mysterienweisheiten alle tradiert. Da gibt es verschiedene Kulte und verschiedene Systeme, die aber ursprünglich dem Guten dienten. Dann später immer in die Dekadenz geraten sind, aber ursprünglich sind das gute Riten und Kulte, die da durchgeführt worden sind. Und die haben die Engländer besonders stark tradiert, besonders genau tradiert, wollte ich sagen. Sie haben eben nichts hinzugefügt und haben sie weiterhin verwendet. Und ich habe das schon mal in einem vorigen Video, also in einem der Trilogie, die wir gemacht haben, da habe ich schon mal ausgeführt und gesagt, ja, man darf die Kulte, die einer gewissen Zeit angehören, nicht in die heutige Zeit verschleppen, weil sich nämlich die guten Geister, die man durch die alten Kulte in der richtigen Zeit rief, also zur Verbindung hatte, dass die nicht mehr dort sind. Es ist nämlich so, wenn man, wenn der Priester an seinem Altar den Kult nicht aufrechterhalten kann, wenn er nicht genug spirituelle Kraft hat, dann kommen zersetzende Geister und zersetzen das Ganze und dann wird plötzlich sein Kultus schädlich. Das ist in großem Umfang passiert.
Ja.
gerade so zu Christi Zeiten und vom Jesus kann man eben hören bei Rudolf Steiner im 5. Evangelium. Das ist so ein Buchtitel von Steiner. Da kann man lernen, wie der Jesus umhergezogen ist als Zimmermann mit so einer Traube von Leuten um sich und überall festgestellt hat, dass die Kulte verfallen sind. Dass die Menschen irrsinnig wurden an den Altären und dass sie völlig hilflos waren, weil sie die Verbindung zu den Göttern nicht mehr hatten, die sie gewohnt waren. Und das hat große, große Wirkungen gehabt für die ganze Entwicklung. Da war er noch nur der Jesus, da war er noch nicht Christus. Und dann hat er das alles sehr stark in sich aufgenommen und war sehr bedrückt und betroffen, dass diese alten Kulte nicht mehr funktionierten. Und er hat dann, als er dann Christus wurde durch die Taufe, da ist der Geist in ihn eingezogen, der kosmische Geist, da hat er dann nachher den Kultus erneuert für alle. Und deswegen sagte ich vorhin, ja, die Religionen sind im Grunde obsolet, das ist vorüber, die Volksreligionen. Sondern jetzt gilt eigentlich das Christentum, der Christus in uns, nicht der Christus in der Kirche.
Vorhin meinst du in dem Gespräch über die Freiheit des Geistlebens.
Genau. Nicht? Ja. Also das ist der Zusammenhang. Der Christus hat also in uns sozusagen bewirkt, dass wir zum Geistigen finden können, dass wir jetzt selbst ermächtigt sind, das Geistige zu führen. Also, die Gleichheit im Rechtsleben würde jetzt nicht bedeuten, dass wir bloß vom Gesetz gleich behandelt werden. Das setzt man voraus, dass der Richter so ist, dass er nicht den einen so aburteilt und den anderen so, wenn der Fall genau gleich ist.
Sagt man.
Ja, aber natürlich passiert das heute nicht. Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite du stehst, so wirst du dann auch beurteilt. Das darf natürlich auch nicht sein. Aber das ist eigentlich nicht gemeint.
Okay.
Sondern Gleichheit im Rechtsleben, das bedeutet, dass die Menschen da, wo sie wirklich gleich sind, Abstimmungen machen müssen, demokratische Abstimmungen. Im Geistesleben sind sie verschieden. Jeder hat andere Ideen, jeder hat andere Dinge, die ihm besonders zusagen, denen er folgen möchte. Im Geistesleben sind die Menschen unterschiedlich. Auch ihre Befähigungen sind ganz unterschiedlich. Die Befähigungen gehören ja zum Geistesleben, nicht? Was du kannst. Ja? Denn es ist ja so, wenn du im sozialen Organismus dir die Frage stellst, ja, wie kann ich helfen? Du musst natürlich auch dich realistisch mit deinen Fähigkeiten einschätzen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich werde dem helfen und du kennst überhaupt nichts von dem, was der da braucht. Ne? Nur weil du den irgendwie gern magst oder sowas. Ne? Jetzt möchte ich der Gute sein, der das tut. Nein, du musst eben auch nicht nur erkennen, was der andere braucht, sondern du musst erkennen, was du kannst. Mhm. Ob du derjenige bist,
ob der das leicht fällt.
Ja, und ob du derjenige bist, der da dran ist. Oder ob einer neben dir steht, der das noch besser kann. Mhm. Ne? Das gehört auch alles zur moralischen Intuition. Das ist dieses ganz große Geheimnis. Was ist die moralische Intuition? Ja, du findest das, wenn du dich fragst. Wenn du eine ehrliche Haut bist.
Ja.
Dann geht das, sonst nicht.
Das heißt, Ich erlebe das mit meiner Gefährtin, wenn wir Hypnosen machen. Ich kann ihr einfach in dem Moment das übergeben, ohne dass wir darüber reden. Und wo sie einfach jetzt in diesem Moment mehr Fähigkeiten hat. Einfach ihr übergeben.
Ohne
Konkurrenz
gedacht. Genau.
Ja.
Ja, und jetzt Gleichheit im Rechtsleben würde also bedeuten, wir müssen da Demokratie haben, wo die Menschen wirklich gleich sind. Und wo ist das? Das ist jetzt gar nicht so leicht zu verstehen. Wir haben ja Millionen Gesetze. Und jetzt muss man Recht und Gesetz unterscheiden. Man muss wissen, ja, die Gesetze, nicht? Und das Recht, das ist eigentlich zweierlei. Was ist Recht? Recht ist, dass ein jeder leben können muss, wie er es braucht. Es gibt nur ein einziges Recht und das ist es. Du hast das Recht, das ist dir eingeboren, so zu leben, wie es für dich notwendig ist. Von allen Einrichtungen her, also körperlich, seelisch, geistig. Und geistig, ja, da bringst du eben ein Karma mit auch. Ja. Du musst auch vielleicht unangenehme Dinge erleben und so weiter. Du hast das Recht, so zu leben, wie du es brauchst. Jeder. Und das kann dir niemand absprechen. Er kann das missachten, dann begeht er Unrecht. Jetzt können sich dann natürlich Bedürfnisse überkreuzen. Dann müssen Absprachen getroffen werden und so. Aber Recht ist dieses Grundrecht, das jeder hat. Und da sind wir alle gleich.
Also gleichwertig,
ja.
Aber wundervoll ungleichartig.
Ja, wir sind gleichwertig, indem wir alle das Recht haben, ja, zu leben, wie wir es brauchen.
Leben inmitten von Leben, ja, das Leben
nicht
will.
Leben, wie es mir gerade beliebt, sondern was ich berechtigterweise brauche.
Ja.
Und wir dürfen nicht mehr eine Zweiklassengesellschaft haben, wie jetzt, dass wir eine okkulte Elite haben, die sich verbirgt.
Ja.
Und ein Volk, das arbeiten soll.
Mhm. Ja, und Steuern zahlt.
Ja, das geht absolut nicht mehr. Das ist vorbei. Mhm. Das war früher so, dass wir den König und so weiter brauchten, weil die Menschen nicht selbstständig genug waren. Und er hatte diese Fähigkeit. Aber seitdem das nicht mehr der Fall ist, ist das auch obsolet geworden, so einen Staat so einzurichten.
Ja.
Hat aber natürlich die Elite, ja, die ganzen Adligen früher und so, die haben ja bloß ihren Titel abgelegt während der Französischen Revolution. Aber im Grunde sind das noch teilweise die Adligen, die dann die Industriellen geworden sind und so weiter. Die haben nicht vor, ihre privilegierten Stellungen abzugeben. Und man hat uns dann eben ja, Glauben gemacht, wir lebten in einer Demokratie, an der wir beteiligt wären. Ist aber überhaupt nicht der Fall. Es gibt gar keine Einrichtung, wo du deine Stimme abgeben kannst, wofür du bist und wogegen. Ja? Es gibt da gar keine. Ja? Und ja, und da muss man dann wieder sagen, ja Leute, das liegt eben am Denken. Ihr habt euch einseifen lassen bis zum geht nicht mehr durch Fernsehen und diese ganzen Geschichten, wo die Propaganda gemacht wird. Und ihr müsstet jetzt mal aufwachen und zum Denken übergehen. Das heißt, immer in die Objekte einsteigen und wissen, was ist die Idee da drinnen. Das kann man merken. Man kann die Objekte untersuchen, auch wenn man nichts darüber weiß. Man kann in jedes Objekt einsteigen und herausfinden, was es mit ihm auf sich hat. Das ist aber auch so ein Geheimnis wie die moralische Intuition. Du beschäftigst dich mit einem Objekt und befragst es. Ja? Und Goethe konnte das so gut. Nicht? Steiner hat dann immer vom goetheanischen Denken gesprochen, vom Goetheanismus. Goethe konnte unter Auslöschung seines gesamten Wissens, das sehr groß war, die Objekte studieren und warten, bis sich die Idee, also der Geist, in seiner Seele ausspricht.
Also das Wesen einer Pflanze ist das Blatt?
Ja, oder ja, aber auch jetzt, was ein Mensch vorhat oder was ihn umtreibt und so weiter, das alles. Und ja, was weiß ich, wie ein Haus gebaut werden soll oder irgend sowas. Du kannst überall in diese Dinge einsteigen und sie befragen und warten, bis sich dir was mitteilt. Und du musst natürlich auch forschen, messen, zählen, wägen und so. Das gehört alles dazu. Aber du kannst es wirklich rausfinden. Du kannst wirklich an die Idee, an den Geist, an das Ideen- oder Ursachenwesen der Sache herankommen. Und es teilt sich dir mit. Das ist auch das Wunder. Plötzlich geht dir innerlich auf, was es mit diesem Menschen oder mit dieser Sache auf sich hat oder mit der Pflanze oder mit dem Tier. Plötzlich, du befasst dich mit irgendeinem Tier, was du vielleicht sogar hast zu Hause oder so und lebst dich da richtig hinein und plötzlich ja, teilt sich dir etwas mit über das Tier und du sagst, hey, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Ja? Sollte ich mal probieren. Ah ja, okay, das funktioniert. Ja, das ist das Geheimnis. Also es ist nichts, was durch große Kulte oder irgend sowas erreicht wird, sondern das ganz einfacher, dass man sich sagt, ja, aber es geht alles von einer Idee aus. Wo ist die Idee? Ja, Objekt, sag mir, wo ist deine Idee? Ja, anderer Mensch, sag mir, was ist dein Ich? Was geht da vor? Was wird da gewollt? Das ist das Geheimnis. Und Gleichheit entsteht eben da, wo wir diesem Recht gegenüberstehen, dem nachgehen zu können, was in uns liegt. Ja, das ist, da sind wir alle gleich. Und alles, was jetzt Rechtsleben ist, das soll diese Sache sichern. Mhm. Rechtsleben ist also die Polizei, die Armee, dann das Parlament und sowas, ja, und auch dann eben die Justiz.
Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, was ich jetzt bisher begriffen habe, Gleichheit im Rechtsleben bedeutet, dass die Dreigliederung, die staatliche Dreigliederung von Legislative, Judikative und Exekutive in einem hier gefasst
sind, oder? Naja, das darf schon alles sein. Das gehört schon dazu.
Ja.
Das gehört schon dazu. Okay. Aber eben nicht ein Wirtschaftsministerium, ein Bildungsministerium, ein Wissenschaftsministerium und so weiter, das gehört da nicht rein. Mhm, ja? Also alles, was wirklich nur mit dem Recht zu tun hat, und Recht ist eben dieses eine Recht, das wir alle haben, das dann 1000 Ausführungen haben kann, wie man es dann auch immer darstellt, und alles, was das sichern soll. Und da ist dann eben auch die Arbeit angesiedelt.
Das heißt aber, dann gibt es kein Massenwesen.
Na, Massenwesen nicht, also ich meine, jetzt, Individuen
wir alles. Haben, wir haben ja eine Welt, die Psychologie der Massen begriffen hat, also die Elite, um sie durch Erzeugung von Emotionen vom eigenen Denken abzuleiten.
Klar, aber du kannst das verallgemeinern, dieses Recht haben alle, so zu leben, wie sie es brauchen, wie es in ihnen liegt.
Ja.
Ja? Nicht beliebig zu leben, nicht zu übertreiben oder irgendeinen Unsinn zu machen, sondern was wirklich in einem liegt. Und das ist eben auch dieses geistige Geheimnis. Wenn du dich befragst, ja, was ist denn meine Aufgabe? Wenn du das wirklich machst und ehrlich dabei bist und nicht sagst, ja, was hätte ich am liebsten? Ich glaube, ich wäre am liebsten Filmstar oder sowas. Nee.
Ja? Ich frage die Leute immer, was ist dein Durst? Also, weil Durst der Beweis dafür ist, dass es Wasser gibt.
Aber es kann eben auch etwas sein, was gar nicht deins ist, was du aber toll findest. Und du musst jetzt gucken, was liegt denn in mir?
Ja.
Du musst auch die Ehrlichkeit haben zu sagen, nein, ich bin kein Filmstar. Ja, in mir liegt eigentlich das und das, aber das finde ich nicht so interessant. Ja, du musst eben auch da die Ehrlichkeit haben. Du musst eben ganz ehrlich sein. Solange die Menschen noch immer so ein Kalkül haben, naja, gut, man könnte mal ehrlich sein, das können wir ja mal probieren. Und wenn es sich lohnt, dann machen wir es auch. Nee, das funktioniert nicht.
Ja.
Absolut nicht. Du kommst an die Wahrheit nicht ran mit dieser Haltung. Aber diese Haltung wird hier erzeugt. Unser System erzeugt diese Unwahrhaftigkeitshaltung.
Und vor allen Dingen, die Maßstäbe liegen draußen, nicht im Innern. Also das ganze sogenannte Bildungssystem dient ja überhaupt nicht dazu, dass die Menschen nach innen schauen und, sag ich mal, die innere Schatzkiste überhaupt erstmal überhaupt ihr Dasein entwickeln, sondern gucken, was wird da draußen gebraucht. Ne, so wurde ja auch im Arbeitsamt beraten, lange, lange immer, ne, was braucht jetzt gerade die Wirtschaft, und dann werden wir den schon dahin bekommen, mit den Fähigkeiten, dass er das Rädchen da ist im Getriebe.
Ja, das ist ja eben auch, ne, das ist aber dann ein Wirtschaftsthema, so das Problem, dass man nur nach Profit produziert und nicht nach Bedürfnis und so. Ne? Na gut, aber das Rechtsleben eben braucht diese Gleichheit nur in dieser Sache. Und da kommt es also nicht darauf an, dass jetzt jeder irgendwie gleich wäre. Sondern jeder hat nur das Recht, so zu leben, wie er es braucht. Und da hast du die Diversität. Ja, da hast du die ganzen Individuen. Also jeder ist individuell zu betrachten, aber er hat das Recht, so zu leben, wie er es braucht. Und das muss er dann natürlich lernen zu vertreten. Und auch da muss er ehrlich sein und nicht irgendwas vortäuschen. Denn dann wird man ihn falsch einschätzen. Dann wird dadurch der ganze soziale Organismus irregeführt. Und das hat natürlich schlimme Schäden dann zur Folge, wenn man einen Menschen falsch einsetzt, falsch ein
Ich glaube, also die Zahl derer, die an der falschen Stelle sitzen, in den Büros oder so, die ist gigantisch.
Ja, ja.
Die ist gigantisch.
Ja, ja.
Aber dazu gehört ja, dass der Mensch, der sich da hinsetzen lässt, ja, dieses Bewusstsein von sich selbst noch gar nicht hat.
Richtig.
Das heißt, diese Gleichheit im Rechtsleben kann nur im Verbund mit der Freiheit im Geisteswesen.
Da musst du dann wieder sagen, ja gut, das ist mein Recht. So, was liegt jetzt in mir? Das mache ich im Geistesleben.
Ja.
Ja? Ja. Aber im Rechtsleben sage ich, ich habe aber das Recht, so zu leben, wie es in mir liegt, wie ich es brauche. Also nur die berechtigten Bedürfnisse. Mhm. Ja? Dass du atmen kannst, dass du essen kannst, trinken kannst, dass du ein Dach über dem Kopf hast und so.
Dass wir uns ausdrücken können.
Ja, ja, und du dass wir ja uns Kunst, einbringen können.
Ja, aber ausdrücken, ich habe ja, sag mal, mein Credo ist, dass jeder Mensch, du sagst, wir haben den Christus in uns, dass der Christus durch uns sich auf individuelle, absolut einzigartige Weise äußern will.
Ja, wenn du zur Moralität findest, tut er es. Mhm. Das ist das Tolle. Aber nur dann. Mhm. Sonst mischen sich die anderen Geister, die du kennst, da ein. Und da ist also auch so ein Geheimnis drin, jetzt zu sagen, ja, man soll moralisch sein. Das ist gut. Ja, nee. Du kannst eben an den Geist nicht heran, an das, was die Welt eigentlich will, wenn du nicht moralisch bist.
Okay, da kommt jetzt der Theologe wieder bei mir ins Spiel. Der unterscheidet zwischen Ethik und Moral. Mhm. Ja, also das, was wir gelernt haben, war, dass sozusagen die ethische Grund, also bei mir klingt viel Ethik dabei, während die Moral sozusagen immer das jeweilige ist. Also das Konkrete. Während die Ethik praktisch die Grundhaltung beschreibt,
und
aus der heraus sich dann das Moralische, also wir haben im Lauf der letzten Jahrhunderte hat sich die Moral, also wenn wir das sehr trivial sehen, doch sehr geändert.
Ja, natürlich.
Also
ja, aber du sollst eben eine schöpferische Moralität entwickeln und dich nicht an Gesetze halten. Deswegen habe ich mal einem Rechtsprofessor, der einen Kurs gegeben hat, gesagt, ja, dann sollte man nicht jeden Tag ein Blatt vom Kalender abreißen. Du weißt ja, früher gab es so Kalender für jeden Tag. Sondern man sollte jeden Tag eine Seite aus dem Gesetzbuch rausreißen. Ich fand da einen guten Vorschlag.
Welches meinst du? Bürgerliche Gesetzbuch?
Ja, alle. Okay. Alle nacheinander. Mhm. Ja, weil wir müssten die Gesetze eigentlich abschaffen. Natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber trotzdem schauen, was man da macht. Wir sind durch den Christus ermächtigt oder befähigt, eine schöpferische Moralität zu haben. Das heißt, festzustellen, was im Augenblick angemessen ist. So.
Es klingt fast
Wenn du dann aber das Gesetz nimmst, das ist erschlagenes Recht. Da hat man einmal festgestellt, so, jetzt hier finden wir, das ist, muss so und so geregelt werden und dann schreiben wir das jetzt vor. Ja, das gilt auch in diesem Fall und in jedem Fall, aber in jedem schon nicht mehr und in jedem auch nicht mehr. Und durch die Gesetze wird eben sehr viel Unrecht auch erzeugt, weil es eben nicht genau zutrifft. Aber es wird eben danach verfahren, weil es ja so Vorschrift ist. Nicht? Und du kennst das ja, das Problem, du stehst nachts irgendwo an der Ampel und es ist rot und es ist rot und es ist rot und es ist rot und keiner kommt. Ja, also das ist der Blödsinn.
Eigentlich soll die Ampel Verkehr regeln, aber wenn kein Verkehr da ist, ist sie völlig überflüssig.
Und das ist jetzt nur ein harmloses Beispiel für die vielen Gesetze, die da sind. Und man wird ja immer feiner. Und dann hat einer wieder einen teuren Rechtsanwalt und will jetzt aus irgendeiner Patsche rauskommen. Und dann werden die Gesetze dann irgendwann irgendwo wieder geändert und so weiter. Und noch feiner und noch genauer und noch wieder das auseinandergenommen. Und die Spaltung ist da überall drin. Das bringt nichts. Du musst im Moment feststellen, was angemessen ist. Ja? Und wenn einer sich jetzt irgendwo dran vergangen hat, hat er sich vergangen. Egal, ob man jetzt noch irgendwie mildernde Umstände einfügen kann oder so. Es müsste eigentlich der Täter sich selbst verurteilen. Und das hat man früher auch gemacht. Früher haben sogar noch die Delinquenten, die haben noch gesagt, ich bin einverstanden, dass ihr mich aufhängt.
Mittelalter. Das würde mich interessieren. Gibt es tatsächlich, also hat Rudolf Steiner sich da tatsächlich zu geäußert, also dass er was gesehen hat, weil uns unsere, sag ich mal, Justiz, also Vollzug, der Justizvollzug, ist ja aufgebaut auf Strafe und Büßen, also in dem Abbüßen, das hat ja mit Sinneswandel gar nichts zu tun, sondern wenn du vorher süchtig warst, im Knast kriegst du erst recht Stoff, ja, sowas. Vergewaltigt wird da, das heißt, da ist nichts Aufbauendes.
Nein,
absolut nicht. In diesem Vollzug.
Ich kann jetzt da keine Stelle zitieren,
ja.
Aber folgendes Prinzip muss ja gelten. Du müsstest mit dem Täter, mit den Tätern, so weit kommen, dass sie an sich selbst arbeiten wollen.
Ja.
Und vorher ist nichts getan. Dass man natürlich die Allgemeinheit schützt vor einem gefährlichen Menschen, ist klar. Das macht man. Aber man müsste mit ihm so weit kommen, dass er seine Tat so weit einsieht als Unrecht. Und dass er daran arbeiten möchte. Aber nicht weiß, dass er wiedergeboren wird. Sagt er, dann sterbe ich eben irgendwann und versuche hier noch im Knast da irgendwie meinen Lustgewinn zu haben oder sonst was. Ja, das ist völlig verfehlt.
Gibt's ja interessante Untersuchungen, dass man die Liebesfähigkeit eines Delinquenten, also eines Mörders, durch ein Kleintier. Ja,
ja.
Also man hat ihm in den Menschen Kleintiere gegeben in die Zellen, um die sie sich kümmern. Das heißt, die Resozialisierungsquote dieser Menschen war um Faktor X höher als die dieses Einüben sich, um das Wohl eines anderen Wesens zu kümmern und zu sehen, was das bringt, wenn man ihm Zuwendung gibt.
Ganz genau. Die müssen eben die Zuwendung auch lernen.
Ja.
Ja, da kann man natürlich sehr viel drüber sagen. Es gibt ja verschiedenste Motive, aus denen eine Tat geschieht. Es gibt ja auch so ein geistiges Wegtreten, dass halt dann die zerstörerischen Mächte diesen Menschen ergreifen. Und dann ist das gar nicht er, der das wollte, sondern das ist ihm passiert, weil er eben weggetreten ist.
Bis hin zu Mind Control scheint offensichtlich mit Psychopharmaka im Verbund und auch Hypnose, dass bestimmte Triggerworte in jemandem etwas anschalten, was dann zu einer Tat führt, für die er eigentlich dann gar nicht mehr verantwortlich
ist.
Ja.
Das haben wir alles, aber das wollen wir mal nicht weiter berücksichtigen. Also, die Gesetze müssten nach und nach so weit abgeschafft werden, dass man nur noch Regularien hat. Also wie jetzt Straßenverkehrsordnung, dass wir uns darauf einigen, rechts zu fahren oder so. Das hat sich ja bewährt, ne?
Zumindest hier in Deutschland, wenn du in England rechts fährst oder in Indien, gibt es Probleme. Okay.
Jetzt gibt es ja den berühmten Ausspruch aus der Bibel von Paulus. Das Unrecht ist in die Welt gekommen durch das Gesetz.
Okay, ist mir jetzt gerade nicht geläufig. Ja. Okay.
Das ist ein Jude, der das sagt, der also unter dem Gesetz aufgewachsen ist. Das höchste für ihn.
Ja.
Aber eben, Paulus ist so eine besondere Gestalt, die eben vor Damaskus dann den Christus erlebt hat, nochmal als geistige Schau. Und dadurch zum Christus-Befürworter geworden ist, zum Christus-Anhänger und einer der Besten überhaupt. Und er hat eben gesehen, durch das, was der Christus in den Menschen gebracht hat, was er verändert hat am Menschen, dadurch ist das Gesetz jetzt zur Quelle des Unrechts geworden. Weil man das lebendige Rechtswesen festgelegt hat, wird es schädlich. Das war für die alten Menschen gut, aber jetzt, wo der Mensch diese Veränderung erfahren hat Und besonders jetzt ab 1413, wo das wahre schöne Gut in uns wirken kann, ist das absolut daneben, alles per Gesetz festzulegen. Das ist nicht mehr richtig. Der Richter müsste auch eben die lebendige oder schöpferische Moralität haben und sagen, ja, wie ist der Täter dazu gekommen? Sind das niedere Beweggründe gewesen? Ja, dann müssen wir ihn eben auf dieses Niedere hinweisen und sagen, Mensch, du musst versuchen, das zu überwinden, dieses Niedere in dir. Das darf dich nicht führen, sondern du musst dich aus dem Ich führen.
Die angemessen.
Ja, ja, ja.
Wie?
Und deswegen ist dieser Paulus-Ausspruch so wichtig, der natürlich gar nicht verstanden wird, weil man sagt, ja, Moment mal, also die alte Religion ist doch das Gesetz. Ja, Alte Testament. Ja, da haben wir also den deutlichen Hinweis schon, auf den Rudolf Steiner dann auch immer wieder zurückgreift und sagt, ja, durch das Gesetz, durch die Gesetze erschlagen wir im Grunde das Recht, das lebendige Recht. Was ist jetzt angemessen? Gestern wäre das angemessen gewesen, heute wäre das.
Also Augustin hat mal gesagt, ama et fac quod vis. Liebe und tue, was du willst. Also willst, das heißt, ist ja nicht beliebig. Ich verstehe es nicht in der Form der Beliebigkeit, sondern ich würde es interpretieren, wie was angemessen ist.
Ja, Liebe ist ja noch ein tolles Wort. Da müssen wir auch noch ran.
Ja, okay.
Kommen wir aber im letzten Teil.
Moralität des Richters. Die heutige Ausbildung eines Richters ist, Gesetze quasi auswendig zu können oder zumindest wissen, wo er nachgucken kann, welche Gesetze für etwas. Und er soll nur schauen, ob das Verhalten eines Menschen gesetzeskonform ist.
Richtig.
Also wäre eine ganz andere Ausbildung des Richterwesens.
Und ich habe es ja von Rechtswissenschaftsstudenten gehört, dass sie sagen, ja, über Recht haben wir eigentlich nie gesprochen, sondern über Gesetz.
Genau.
Was ist eigentlich Recht? Und ich habe es ja vorhin formuliert, dass jeder so leben können muss, wie er es braucht.
Ja.
Also nur berechtigte Anliegen. Ja, gut. Also, dann haben wir in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das habe ich mit vielen, vielen Menschen schon besprochen, habe sie gefragt, ja gut, dann schreib doch mal auf, was Würde ist. Da kommt meist nicht viel Besonderes zustande. Manche haben auch was Treffendes gefunden. Und man muss ja dann sagen, die Würde ist eigentlich der soziale Wert eines Menschen. So, aber worin besteht der?
Also ich würde sagen, dass er da ist, dass es ihn überhaupt gibt.
Ja. Wenn wir jetzt diesen Satz verändern um das Folgende. Nicht die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern das Recht des Menschen, so zu leben, wie er es berechtigterweise braucht, ist unantastbar.
Und auch zu sterben.
Ja, ja.
Würde ich noch ergänzen.
Ja, ja, gut.
Ja, aber was da passiert, ist ja unwürdig hoch drei. Beim Sterben.
Ja, ja, das gehört aber auch dazu. Also, dann wird plötzlich dieser Paragraph leuchtend. Plötzlich würdest du sagen, ach so, jeder, also das ist unantastbar, dass er so leben können muss, wie er es braucht. Das ist unantastbar. Dann wird das verständlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ist ziemlich abstrakt.
Ja. Weiß keiner so richtig. Dann kommen die Menschen immer mit Rechten und Pflichten und sagen, ja, wer Rechte haben will, der muss auch Pflichten befolgen. Ist auch so ein aus dem Alten Testament stammende bürgerliche Haltung, die ich so nicht mehr darstellen wollte, sondern die Pflicht ist etwas, was man sich nur selber auferlegen kann. Ich kann mich verpflichtet fühlen, am heutigen Tag um 10 Uhr hier zu sein.
Bist du gewesen.
Weil wir das so abgesprochen haben. Ja. Ich fühle mich verpflichtet dazu, aber das habe ich mir selbst auferlegt. Wenn ein anderer mir eine Pflicht auferlegen will und ich will das nicht, dann ist es ein Zwang.
Unrecht.
Das ist ein Zwang. Ja.
Ja. Ja.
Nicht? Also das muss man auch richtig verstehen. Es kann mich keiner mehr zwingen wollen, dann ist das ein unrechtes Ansinnen. Mhm. Mhm. Und zu sagen, ja, das ist jetzt Gesetz und du musst jetzt und so, nee. Nicht auch jetzt hier mit der Impferei und so weiter, ja, jetzt müssen die alle geimpft werden. Mhm. Wer maßt sich das an?
Ja. Ja.
Hm? Das darf keiner. Mhm. Ja, wer sagt, dass das keiner darf? Nein, das ist das Christusprinzip, das das aussagt.
Ja.
Das Christusprinzip ist das Prinzip der Liebe, das sich darum kümmert, ja, dass der andere zurechtkommt. Ich kümmere mich darum, dass der andere zurechtkommt.
Ja.
Ja, wenn sich jetzt unser Staat darum kümmern würde, dass wir zurechtkommen, dann würden wir nicht uns zwangsimpfen lassen müssen. Mhm. Da will wieder irgendeiner was ganz anderes, worüber wir jetzt nicht reden wollen.
Ja. Mhm.
Ja. Gut, aber das darf nicht sein. Das darf absolut nicht sein. Also das ganze Zeug, was sie da machen, ist nach dem, was man durch die Anthroposophie wissen kann, obsolet. Das geht nicht. Mhm. Ja. Völlig unmöglich.
In dem Sinne Unrecht.
Ja, richtig.
Ja, auch wenn es zu einem Gesetz geformt wurde.
Ja. Jetzt habe ich einmal versucht, klarzumachen, ja, natürlich, wir können nicht einfach sagen, gut, wir brauchen das und das, wir brauchen so und so viel Geld und du kümmerst dich um meine Bedürfnisse und ich kümmere mich um deine. Und haben aber die Idee, wir wollen uns ein bequemes Leben machen. Das geht nicht. Sondern es ist selbstverständlich, dass ich mich nach Kräften einbringe. Mhm. Und zwar nicht, was ich alles so gerne möchte, wenn das nicht gebraucht wird. Sondern das, was gebraucht wird, auch wenn ich es nicht so gerne möchte, wo ich aber merke, ja, aber ich kann das, ich könnte das. Mhm. Ja? Also die Talente, die man hat, die muss man eben auch realistisch anschauen und sagen, ja, gut, irgendwer muss die Straße fegen. Und ich kann das, ich wohne hier. Mhm. Hm? Ach so, ja, gut, dann mache ich das. Verstehst du? Da würden da manche sagen, ja, ich doch nicht. Ja? Mhm. Ich bin doch was Besseres oder so. Ich bin doch kein Straßenfeger. Na ja.
Ah, Beppo, Straßenfeger, war sehr, sehr intelligent. Ja, auch wenn er nicht.
Naja, gut. Also, ne, das ist das Prinzip, dass man eben selbstverständlich sich einbringen muss. Das sieht jeder ein. Und jeder möchte das. Weißt du, du möchtest doch gern etwas tun. Genau, du möchtest doch nicht sinnlos im Sessel verkommen, sondern du möchtest doch irgendwo sinnvoll dich betätigen. Und wenn du siehst, dass das, was du machst, dass das wächst und gedeiht, dass das ankommt, dass Menschen davon leben. Und gerade wenn du dich eben um die anderen kümmerst und nicht um dich. Mhm. Und du siehst, oh, die prosperieren, die kommen voran. Ja, Mensch, ja, das macht doch Freude.
Der Punkt ist tatsächlich, ich habe natürlich sofort viele, die auf diesem Gebiet also viel für andere geben. Aber so am Existenzminimum, sie bewegen bis hin Hartz IV, weil sie offensichtlich nicht nehmen können. Ne? Ja, also dass sie sich dauernd auch Sorgen machen müssen, wie sie die Miete bezahlen sollen.
Ja, natürlich.
Obwohl sie so vielen Menschen in die Prosperität, in das Wohlsein oder aber auch in den Wohlstand verhelfen haben.
Ja, ja, ja.
Das ist verrückt.
Jetzt habe ich dieses Prinzip mal, was für dieses, also das Rechtsprinzip im Grunde, in einen Spruch gebracht.
Okay.
Und der lautet, indem der Mensch alles gibt, was er kann, erwirbt er sich das Recht, nur das zu nehmen, was er braucht. Mhm. Und wenn wir das anwenden, dann muss jeder so viel geben, wie er wirklich kann, aber auch nicht mehr. Aber auch nicht weniger, wenn wir es denn irgendwo unterbringen können. Und er kriegt so viel, wie er braucht, aber auch kein Stück mehr. Er kann auch nicht noch irgendwelche Vorräte oder sowas anlegen, sondern er kriegt, was er braucht. So. Aber dann wäre der soziale Ausgleich wirklich da. Der eine kann sehr viel geben und braucht gar nicht viel.
Ja.
Der andere kann nur sehr wenig geben, aber braucht viel. Behinderte oder sowas, wo man auch technische Einrichtungen und sonst was braucht. Ja, also das wäre alles ausgeglichen. Und keiner würde aus dem aus diesem Leben aussteigen, bevor er nicht bettlägerig ist oder gar nicht mehr kann. Also man würde nicht mit 65 oder jetzt mit 67 pensioniert werden oder berentet werden, sondern man würde sich so lange einbringen, wie man kann, wenn sich was findet.
Also das bedeutet aber, dass wir reden ja auch noch über das Wirtschaftsleben, diese Selbstwirksamkeit überhaupt greifbar wird. Ja, denn in großen Unternehmen, ja, oder in irgendwelchen großen Institutionen, die staatlich sind, öffentlich sind, erlebst du deine Selbstwirksamkeit ja gar nicht. Also du siehst ja gar nicht, was du eigentlich beiträgst zu dem großen Ganzen.
Ja, und das muss eben auch viel transparenter werden. Ja. Die ganzen Einrichtungen müssen so werden, dass du wirklich dran teilnimmst, wie das ankommt, was du machst.
Ja.
Du drückst immer hier nur auf die eine Taste und siehst nicht, wo das da hinten ankommt. Das geht gar nicht.
Ja. Ja. Das heißt also, Marx hat mal von einer Entfremdung. Ist tatsächlich diese Entfremdung ja auf allen Ebenen des menschlichen
Lebens. Ja, es lässt sich natürlich nicht überall so machen, wie früher im Mittelalter die Handwerker, die dann durch die Stadt gingen und überall sehen, wo sie was gebaut haben. Nicht? Also so weit wird das nicht gehen. Aber du wirst eben auch so eingebunden, dass du nicht bloß ein Fließbandarbeiter bist, sondern du bist auch noch tätig. Das machst du vielleicht, oder das machst du 3-4 Stunden, aber dann an einem Fließband, das dir Freude macht. Ja. Oder was Ähnliches, oder man schafft auch das Fließband wieder ab und macht Handarbeit oder sowas. Ja. Wenn man so richtig, dass man daran Freude haben kann. Und dann gehst du aber auch noch, das machst du 3-4 Stunden am Tag, und dann gehst du noch irgendwo ins Rechtsleben oder du gehst ins Geistesleben und arbeitest da noch was. Ja, arbeitest noch an den Ideen mit und so weiter.
Mhm. Weil im Moment ist es das Wirtschaftsleben ja so geordnet, dass man seine ganze Kraft in 9 Stunden oder 8 Stunden Arbeit, Verkehr hin, Verkehr zurück. Man ist 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden weg. Und dann für sich selber oder fürs Geistesleben oder so, hast du ja überhaupt keine Energie mehr.
Vor allen Dingen sind im Geistesleben dann hier irgendwelche studierten Professoren, die aber nie an der Werkbank gestanden haben. Aber die takten dann dein Fließband oder irgend sowas.
Ja,
also das geht gar nicht, sondern das müssen die Leute sein, die im praktischen Leben da tätig sind. Die müssen ins Geistesleben gehen und sagen, ja, man müsste den Produktionsprozess noch mal so und so machen, dass wir noch viel effizienter oder sagen wir nicht effizienter wirtschaftlich, sondern effizienter für den Menschen, dass er das gut findet, dass er das gern macht.
Und zwar nicht nur für die sogenannten Konsumenten am Ende, sondern schon für die Produzenten.
Ja, oder für die Hersteller, für die Arbeiter.
Soll es auch eine Erweiterung sein?
Ja, ganz genau.
Ihres menschlichen Seins.
Ja, genau. Und deswegen würdest du auch im Geistesleben arbeiten, nicht nur im Wirtschaftsleben oder im Rechtsleben.
Ja.
Würdest du auch sagen, ja, da müssen wir mal irgendwie andere Gesetze haben oder irgendwie sowas und wir müssen das noch ein bisschen ändern und so.
Wir wollen ja keine Gesetze mehr.
Nee, aber Regelungen. Also Regelungen brauchen wir.
Ja, ja. Ja.
So wie Straßenverkehrsordnung. Ja, das wäre also das, indem der Mensch alles gibt, was er kann, erwirbt er sich das Recht zu nehmen, nur das, was er braucht. Dann haben wir wirkliches Gleichgewicht.
Und da würde ich mal sagen, wenn ich habe ein Jahr mit sogenannten Behinderten, geistig behinderten Menschen gearbeitet. Und die diesen Defekt am 21, Trisomie 21 haben, die haben eine Liebe verströmt. Das ist unglaublich.
Und
eine Maskenlosigkeit. Und ich bin sowas von froh, dass ich das mal erlebt habe.
Im
Alltag. Ja, also was ist das, was diese Menschen einbringen, dass wir nicht vordergründig sozusagen im Produktiven Gegenständlichen sind, sondern welche Aufgabe haben diese Menschen, die halt jetzt nicht gerade mit 6 oder 7 lesen und schreiben können, aber eine Lebensfreude.
Ja, gerade wenn du sie auch noch einsetzt für etwas, wenn sie was tun können.
Ja.
Ja, ganz wichtig. Also das sind alles so Dinge, die zu beachten wären. Freiheit wird im Geistesleben, haben wir besprochen, Gleichheit im Rechtsleben heißt also, es darf keine Unterschiede geben. In diesem Recht so zu leben, wie man es braucht.
Ja.
Jetzt würde natürlich die okkulte Elite, die wir hier haben, sagen, wir wollen natürlich Milliardäre bleiben und euch befehligen.
Ja.
Nicht? Aber das darf es nicht geben. Aber das Volk ist ja hier noch so, dass viele noch überhaupt nicht wissen, dass es so eine Elite gibt. Okay, sie haben gehört, Trump ist Milliardär. Auch so, was bedeutet das eigentlich? Der steht irgendwo da oben drüber. So, ja, also von da kommen die. Und
ich sag mal, die Clintons mit ihrer, oder Obamas, wie sie alle heißen, die haben ihre Schäflein nur sehr wohl getrocknet. Ja, ne?
Also und das darf es nicht geben. Da müssen wir dann natürlich auch andere Maßregeln noch einführen, dass man sich nicht endlos bereichert. Das geht nicht. Du kriegst eben nur, was du brauchst und nicht mehr. Dann überleg, was das für eine Konsequenz ist.
Ja. Aber jetzt übertragen, ich bin ein Mensch, ich bin eine Ganzheit. Die nächsthöhere Ganzheit ist die Familie, meinetwegen. Mhm. Dann irgendwann kommt die Nation oder die Kultur.
Mhm.
Gleichheit im Rechtsleben hieß ja auch, dass jede Kultur, ja, also als Summe, als Organismus, auch das gleiche Recht hat.
Natürlich.
So zu leben,
wie
sie
und,
es brauchen.
Und die Finnen werden das anders erleben als jetzt die Spanier.
Ja.
Ja. Ja. Das ist eben auch,
also
wenn du fragst,
wie sich das im internationalen Recht, wie kann man sich das da vorstellen?
Ja, wenn du dieses als das Grundrecht ausgeben würdest, dann würde ja jeder sagen müssen, ja, also ich brauche dies. Und der andere sagt, ich brauche das. So, ihr habt alle das Recht, so zu leben, wie er es berechtigterweise braucht. Aber wir müssen natürlich gucken, wie wir uns dann abstimmen, wenn sich Bedürfnisse überkreuzen.
Mhm. Genau.
Und dann macht man Abstimmungen, Abkommen trifft man dann. Und um was spießig Bürgerliches zu nennen, haben wir dann zum Beispiel uns geeinigt, dass man sonntags nicht Rasen mäht.
Mhm.
Oder die anderen Maschinen, die nicht aus dem Baumarkt verwendet.
Weil ich brauche auch mal einen Tag Ruhe.
Ja, gut. Das sind natürlich jetzt nicht regionale Absprachen, sondern es ist auch so ein Gesetz oder sowas geworden. Und je nachdem, wo du wohnst, wird das mehr eingehalten oder weniger. Wenn du so richtig auf dem Land wohnst, wo sie alle noch riesen Werkstätten hinten im Garten haben, da summt auch manchmal sonntags noch irgendeine Maschine.
Ja, ja.
Aber so in den Städten und so ist das eigentlich schon so, dass oder in diesen Neubausiedlungen und so, dass man sich da so weit dran hält. Also das würde auch im Prinzip jeder einsehen. Nur wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der Nachtschicht arbeitet. So, der könnte also dann immer...
Also das brauche ich nicht. Aber es bedarf in einer solchen Gesellschaft tatsächlich Leute, die nachts gucken, dass der Strom leidet. Oder die Polizei, die Feuerwehr, die Krankenhäuser.
Ja, genau.
Geht leider nicht ohne. Aber in den Fabriken.
Müsste nicht.
Das, da wird uns so suggeriert, die Maschinen müssen durchlaufen. Gerade die Kunststoffindustrie, das muss, der Extrudor muss laufen und zwar permanent, 24 Stunden. Ja, 24 Stunden, sonst verklebt da. Das heißt, wir werden da schon zu Sklaven. Ja, ich bin nicht für die Nachtarbeit geboren, absolut nicht.
Jedenfalls, da müsste man dann ja schon wieder Ausnahmen machen und sagen, ja Mensch, der Arme, der kann ja nicht so wie die anderen jetzt sich dran halten. Der arbeitet eben so, dass er nur sonntags Zeit hätte, den Rasen zu mähen. Ja, da müssen wir ja irgendein Abkommen treffen.
Oder ein anderer übernimmt für ihn.
Ja, genau. Das wäre auch eine gute Idee. Ja.
Ja.
Also all das. Und das wäre ja auch das, wenn sich die anderen um deine Bedürfnisse kümmern und du kannst nicht den Rasen zu der Zeit mähen, wo es alle machen, ja, dann wird das ein anderer für dich machen. Und dann wird das klappen.
Hans, es ist ein komplett anderes Welt- und Menschenbild.
Ja.
Immer wieder, das geht ja bis in die filigranen Teile unseres Alltags herein, wenn wir auf einmal uns selber als menschliche Spezies mit völlig anderen Augen anschauen.
Ganz genau. Aber wenn wir es mit den Augen anschauen, die in der Menschidee enthalten sind. Es ist nicht erfunden. Das ist dort zu sehen. Und jeder, der die Fähigkeiten eines Rudolf Steiner hätte, könnte das sehen. Das ist da. Ja, die Arbeit gehört auch zum Rechtsleben. Und zwar gewinnst du ja an dem Produkt oder an der Leistung, die du erzeugst, hast du das Recht. Ja, das ist deins. Warum? Weil du deine Lebenssubstanz, deine Körperkraft, deine Geisteskraft, deine Seelenkraft,
meine Lebenszeit,
ja, da hineingesteckt hast.
Die Energie.
Ja. So, jetzt sind wir aber gewohnt, dass wir diese Leistung oder diese Produkte, die wir herstellen, verkaufen. In der Regel an den Unternehmer oder an den Arbeitgeber oder wie wir das nennen. Aber das dürfte nicht sein. Wenn wir die Arbeit verkaufen, wird sie im Grunde dämonisiert. Die Arbeit ist ein Recht und ich müsste die Arbeit schenken. Wenn ich die Arbeit schenke an den, der es empfängt, auch wenn ich ihn vielleicht nicht persönlich kenne, aber vom Prinzip her, dann tritt der Egoismus und all das nicht ein. Wenn ich die Arbeit verkaufe und nur davon, von dem Verkaufserlös leben muss, dann tritt der Egoismus ein. Ich trainiere also durch das System, das wir haben, den Egoismus. Ja. Und deswegen hat er so enorme Macht entwickelt, der Egoismus. Weil wir das durch dieses System trainieren.
Ja.
Wenn wir das abschaffen würden, wenn wir sagen würden, nein, du kriegst dein Geld so, aber nicht ein Grundeinkommen, sondern Volleinkommen, das kriegst du, dann würdest du eben alle Leistungen, die du bringst, schenken. Aber da müsstest du dich für die anderen interessieren, was brauchen die denn? Und dann würdest du merken, wie es dir auch Freude macht, das zu machen. Und du machst dann den Herstellungsprozess so, dass du da auch gut mit zurechtkommst. Nicht, dass dir dann abends der Arm abfällt oder irgend sowas. Ja, dass du durchdrehst, weil du immer dasselbe machen musst oder so. Sondern, dass du wirklich findest, ja, so ist das gut gemacht, so kann ich das gut vertragen und so kommt auch das richtige Produkt dabei raus.
Also die Herstellung von Wegwerfprodukten ist in sich schon
ein, problematisch. Ein Vergehen, ein Vergehen.
Ja, ich meine, um das mal, da haben Menschen ihre Lebensenergie hineingegeben und wir nehmen es und schmeißen es weg, achtlos.
Genau.
Ja. Und das sind wir gewohnt. Und so werden wir also.
Ja, und du siehst jetzt nicht, was dadurch geistig passiert.
Ja.
Da ist eine Missachtung drin.
Ja.
Ja. Da ist eine Verachtung drin.
Ja.
Und das rächt sich.
Das heißt, gleichwertig, also überhaupt unsere Werte wieder, dass wir unserer Lebenszeit Wert schätzen, unsere kreative Energie Wert schätzen, indem wir Anteil haben im Größeren. Und uns einbringen, wie ich habe immer eine organismische Ethik im Hinterkopf, dass jedes Organ eine bestimmte Aufgabe übernommen hat und die Zellen in diesem Organ einwilligen, ich bin dabei für den ganzen Organismus diese Aufgabe zu übernehmen.
Genau, und das so ist das im Sozialen eben auch.
Ja.
Ja, so müsste das sein.
Ja.
Und jetzt fragen wir uns mal, wir stecken unsere Lebenskraft, unsere Arbeitskraft, unsere Zeit in die Produkte. Wo kommen die eigentlich her, die Lebenskräfte? Und wenn du dann Steiner studierst, dann wird dir ganz schwach, wenn du das erfährst. In jeder Sekunde erhältst du aus dem großen Kosmos endlos Kräfte, die du umsetzt. Das heißt, du wirst beschenkt mit kosmischen Kräften, Übrigens ist man dabei, die langsam zu entdecken, also auch die NASA und so weiter. Die haben also jetzt schon sehr viel mehr Kräfte entdeckt, als man vorher so kannte. Also was von den Planeten und den Tierkreiszeichen und so weiter herunterkommt.
Bis hin zur freien Energie?
Ja, sowas.
Ja, Tesla?
Du kriegst endlos Kräfte in jeder Sekunde zugesandt und wandelst die um in Menschenleben. Mhm. Und die stecken in deiner Leistung, in deinem Produkt drinnen. Du kriegst das geschenkt. Und du verkaufst das jetzt. Ha, da wird es dämonisiert.
Ja.
Denn in dem Geld sitzt der Dämon, solange nicht einfach Ware gegen Ware getauscht wird. Der Dämon, der Ahriman, der sitzt in dem Geld, wenn du zum Beispiel Arbeit kaufst. Oder wenn du mit Geld Geld machst. Mhm. Wenn du Geld kaufst und so. Mhm. Ja. Mhm.
Das ist Billionen
sind da am BlackRock und so. Also, da sitzt der Ahriman drinnen.
Die zerstörerische Kraft.
Ja, die zerstörerische Kraft, wenn du deine Arbeit verkaufst.
Ein Tor ist, der etwas für Lohn tut.
Steht
in der Bhagavad Gita.
Ja, so ist es. Ganz genau. Ganz großartig.
Ist natürlich auf alle Lebensbereiche.
Ich
gebe dir das, damit ich das von dir bekomme. Statt die Idee
und
des
das Schenkens. Fördert den Egoismus, wenn du deine Tat schenkst und sagst, das tue ich für dich nicht, das sehe ich nicht ein. Mhm. Aber das könntest du kriegen. Aha, guck mal, wie wir uns dann abstimmen. Mhm. Dann sagst du, der spinnt wieder, der übertreibt wieder, das braucht er gar nicht. Ja? Also du musst das einsehen, was der andere meint zu brauchen.
Dafür brauche ich Empathie.
Ja, und da müssen wir uns dann miteinander befassen. Da werden wir überhaupt erst richtig sozial.
Ja. Da gibt es halt leider in der derzeit viele Psychopathen bzw. Soziopathen, die so traumatisiert wurden in ihrer Kindheit, dass sie jedes Quäntchen Empathie verloren haben.
Ja.
Und sich,
das ist traurig genug,
wie Panzer sozusagen verhalten. Schlusswort. Gleichheit im Rechtsleben?
Schlusswort. Wäre es erlaubt, was zu zitieren?
Aber bitte.
Ja, Steiner und Mausfeld.
Bitte. Wenn es jetzt dann keine Vorlesung wird.
Die Sehhilfe auf.
Gerne. Meine Hörhilfe sieht man nicht so sehr.
Ach, jetzt habe ich die falsche hier. Na, dann muss ich das so versuchen.
Okay.
Das war jetzt der falsche Griff. Ich versuche das mal so. Rudolf Steiner. Durch abstrakte Begriffe wie zum Beispiel Demokratie kann man die Menschen einlullen. Und sie glauben das Gegenteil von dem, was Wirklichkeit ist. Sie glauben, dass sie tatsächlich mitbestimmen, tun sie aber nicht. Dadurch können aber die dunklen Mächte am allerbesten wirken. Da kommt Ahriman ins Spiel, weil du den falschen Gedanken hast. Professor Rainer Mausfeld. Parlamentswahlen spielen offenkundig in kapitalistischen Demokratien für alle grundlegenden politischen Entscheidungen keine Rolle mehr. Die großen politischen Entscheidungen werden zunehmend von Instanzen und Akteuren bestimmt, die nicht der Kontrolle der Wähler unterliegen. Während also die Hülse einer repräsentativen Demokratie weitgehend formal intakt erscheint, wurde sie ihres demokratischen Kerns nahezu vollständig beraubt. Demokratie birgt also für das eigentliche Zentrum der Macht keine Risiken mehr. Dann, zweites Zitat, Mausfeld, Alex Carey zeigt in seinem Klassiker Taking the Risk Out of Democracy, also nimmt das Risiko aus der Demokratie, entlang historischer Linien auf, wie sich dies mit wesentlicher Mithilfe der Sozialwissenschaften und der Psychologie bewerkstelligen ließ. Also das Risiko aus der Demokratie zu nehmen.
Dass sich wirklich was verändert.
Ja. Nur unter der Voraussetzung, dass auch in einer Demokratie der Status herrschender Eliten nicht gefährdet wird, konnte die Demokratie zu einer auch von den jeweiligen Zentren der Macht anerkannten Herrschaftsform werden. Drittes Zitat und Schluss. Die Gründerväter der amerikanischen Verfassung entwickelten mit diesem Konzept, also der repräsentativen Demokratie, wir suchen die Repräsentanten aus und ihr dürft sie wählen. Und wir sagen dem Repräsentanten, was er tun soll. Also die Gründungsväter der amerikanischen Verfassung entwickelten mit diesem Konzept einen Demokratiebegriff, der seiner Natur nach das Modell einer wirklichen, also partizipatorischen Demokratie ausschloss. Für diese Form einer durch freie Wahlen legitimierten Oligarchie,
also Herrschaft von wenigen,
ja, wurde die Bezeichnung Demokratie beibehalten. Also obwohl es keine ist, wurde aber die Bezeichnung Demokratie beibehalten, um das Bedürfnis des Volkes nach einer Volksherrschaft zu befriedigen. Und zwar durch die Illusion einer Demokratie. Und das Ganze ist aus Fassadendemokratie und tiefer Staat von Ulrich Mies und Jens Wernicke. Da haben sie Mausfeld abgedruckt.
Ja, also, Hans, es liegt an uns, an jedem Einzelnen, diesen Wert in uns zu entdecken und zu uns zurückzunehmen und nicht mehr uns als bessere Sklaven zu verkaufen.
Ja, und verwalten zu lassen.
Ja. Hans, vielen Dank für diesen Exkurs in die Gleichheit im Rechtsleben. Und ich freue mich auf den Teil über das Wirtschaftsleben. Liebe im Wirtschaftsleben wird der nächste Teil sein. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, Hans Bonwall. Liebe Zuschauer, auch dieses Gespräch dürfen Sie gern zurückspulen. Teile nochmal hören, weil das ist ein völlig anderes Denken. Ein völlig anderes Miteinander würde sich daraus ergeben, wenn wir unseren Wert, unsere Gleichwertigkeit als Mensch, aber wundervolle Andersartigkeit entdeckten und lebten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie auch den nächsten Teil anschauen, wie auch die anderen Gespräche bei Neue Horizonte TV, und sage Tschüss.